aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Liebe Nora, heute würde ich gerne mit dir über Geborgenheit sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Patricia Hoffmann, einer Fotografin, für achtsame Bilder von euch und eurer Familie. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Zur Geborgenheit. Als ich da heute früh nochmal drüber nachdachte, mich noch so etwas wohlig im Bett räkelnd, war ich so ein bisschen, ich habe so zwei Seelen in meiner Brust. Ich mag den Begriff und ich glaube, dass sich hinter ihm was total Wichtiges verbirgt. Und gleichzeitig, weil immer ich jetzt drüber nachgedacht habe in den letzten Stunden, ist er wie so eine Zwiebel, wo man immer denkt, ja, da ist ja noch eine Schicht drunter. Mhm. Und für mich changiert es irgendwo zwischen, hat es was mit mir zu tun, mit einem anderen Mensch oder mit einem Ort? Mhm. Ich bin da noch sehr unentschieden. Wie geht's dir damit?
Was Geborgenheit heißt? Also für mich ist Geborgenheit ganz klar ein Gefühl, und zwar ein sehr wohliges und sehr schönes Gefühl, das ich assoziiere mit, wie beschreibt man das, ne? Also mit so einem Gefühl, ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen und mir geht's gerade einfach rundum gut und ich fühle mich sicher. Ich finde, in Geborgenheit steckt Sicherheit drin, aber eben auch, ich fühle mich wohl. Ich fühle mich emotional aufgehoben. Das wäre vielleicht so meine Definition. Und ich glaube, dass Geborgenheit für viele Menschen, leider nicht für alle, für viele Menschen auch so ein Kindheitsgefühl ist, so der auch so ein bisschen nostalgische Gedanke an eine Zeit, vielleicht im eigenen Leben, wo sich alles so ein bisschen leichter und unkomplizierter anfühlte, auch weil man weniger von der Welt wusste, als man das als erwachsene Person tut. Und gleichzeitig erlebe ich auch, dass dieser Begriff der Geborgenheit so eine gewisse Unschärfe hat, die dafür sorgt, dass viele Menschen auch echt Stress haben mit dem Begriff. Ich weiß nicht, ob dir mal dieser Spruch untergekommen ist, dein Alltag ist ihre Kindheit. Hast du ihn mal gehört?
Ja, den habe ich mal in einem anderen Kontext gehört und fand mich total unter Druck gesetzt, um ehrlich zu sein.
Ganz
ich weiß
genau.
Nicht, ob das jetzt damit zu tun hat, aber mich hat es voll gestresst, als ich das gelesen habe. Dachte ich so, oh, ja.
Genau, und da gibt es eben Diskussionen um diesen Spruch, weil manche sagen, sie finden das einfach eine Tatsache. Ne? Unser Alltag ist die Kindheit unserer Kinder. Manche finden es total empowernd, zu sagen, ich kann mir das bewusst machen, dass alles, was ich im Alltag tue, ne, für meine Kinder die Kindheit manifestiert. Aber für ganz viele Menschen macht es Stress. Und warum macht es Stress? Meine Theorie ist, dass viele von uns unseren Alltag eben nicht als wahnsinnig geborgen oft empfinden, sondern auch als oft ziemlich stressig oder ne, mit sehr viel pragmatischem Kram aufgeladen und dass wir oft, wenn wir an Kindheit denken, aber so ein eher idealisiertes, sehr geborgenes Bild haben, so soll sich die Kindheit unserer Kinder anfühlen und dass wir dann oft eine gewisse Dissonanz wahrnehmen zwischen dem, wie wir uns Kindheit vorstellen, geborgen, weich, kuschelig, ruhig, warm und dem, wie wir unseren Alltag erleben, nämlich oft hektisch, gestresst, müde und einfach auch profan. Also wir räumen halt Spülmaschinen ein und aus und machen all solche Sachen und soll das der Alltag unserer Kinder sein? So. Und das hängt für mich zusammen mit diesem Begriff der Geborgenheit, dass ich glaube, Geborgenheit ist ein Gefühl, aber es ist manchmal auch ein Anspruch und zwar auch ein Anspruch, der viel Druck machen kann und der Eltern auch das Gefühl vermitteln kann, nicht gut genug zu sein, wenn sie so ganz normal sind, weil für Geborgenheit braucht es, ne, in Gedanken oft noch so das gewisse Extra. Und dann kommt immer wieder die Frage auch bei mir an, wie stellt man das her? Was ist sozusagen die Zutat, die ich brauche, um meinen Kindern eine geborgene Kindheit zu schenken?
Wow, okay, krass. Also das super, viel für meine Synapsen auf einmal. Vielleicht zu dem Spruch gleich später nochmal, aber ich finde ja, man kann eine Spülmaschine ja so rum und so rum ausräumen. Also ich glaube schon, dass ich es schon geschafft habe, eine Spülmaschine so auszuräumen, dass sich da rumherum niemand mehr hier geborgen und wohlgefühlt hat. Aber man eigentlich den Alltag, also für mich ist Alltag und Nonsens, also so, nicht Nonsens, aber jeden Tag wieder die Spülmaschine ein und jeden Tag die Spülmaschine wieder ausräumen, glaube ich jetzt schon, dass das sich auch geborgen anfühlen kann. Also so als, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass eine geborgene Kindheit immer sozusagen aus Konfetti und ein Clown springt irgendwo aus der Dose bestehen muss, dass es sich wie eine geborgene und kuschelige Kindheit anfühlt. Ich glaube, da würde ich jetzt eher so plädieren für, Ja, was herrscht denn sonst so eine Stimmung bei euch? Ja. Das wäre so mein Take auf die Spülmaschine. So.
Ja, also ich glaube auch, dass ein springender Clown nicht der Inbegriff von Geborgenheit ist. Das wäre vielleicht eher sowas wie Abenteuer, ne? Aber eben viele Eltern haben zum Beispiel durchaus dieses Bild, dass Geborgenheit bedeutet, ich nehme mir ganz viel Zeit für dich, ne? Ich wende mich dir zu und verbringe die mit dir. Und das aber, ich würde dir da absolut zustimmen, die Tatsache, dass ich vielleicht jeden Tag die Spülmaschine ein- und ausräume und mein Kind das als ein Ritual seiner Kindheit erlebt und dann entweder dabei ist oder nicht, ich will das jetzt auch gar nicht überhöhen, aber dass Geborgenheit auch in solchen Alltagsmomenten entstehen kann, das ist was, was manchmal so ein bisschen aus dem Blick gerät. Und ich erlebe eben sehr oft, dass Eltern sich schuldig fühlen, weil sie so ein Bild im Kopf haben, wie sie ihren Kindern Geborgenheit schenken sollten, zum Beispiel Klassiker, indem sie stundenlang total geduldig vorlesen. Ne? Also das ist für viele so der Inbegriff von Geborgenheit. Man kuschelt sich zusammen aufs Sofa, ein ganzer Stapel wunderbarer Bilderbücher neben sich und man liest den ganzen Nachmittag lang, so Geborgenheit pur. Und das kann ja, wenn alle Sterne günstig stehen, wirklich was total Schönes sein. Aber der Alltag in vielen Familien ist anders. Entweder haben die Kinder nicht die Ruhe, ne, da stundenlang zu sitzen und werden irgendwann rappelig und wollen was anderes machen. Oder die Eltern haben nicht die Ruhe oder haben einfach was anderes zu tun oder werden müde beim Vorlesen und merken, ich schlafe jetzt ein, wenn ich noch eine Geschichte lesen muss. So. Und das sind alles dann Themen, wo Menschen oft so eine Diskrepanz empfinden zwischen quasi der Kindheit, die sie sich für ihre Kinder ausgemalt haben, und der Kindheit, die ihre Kinder tatsächlich haben. Und das ist ein Thema, das mir unglaublich oft in ganz vielen Varianten begegnet, auch bei meinen Vorträgen, bei meinen Workshops, dass Eltern sagen, bevor ich Kinder hatte, habe ich mir Kindheit vorgestellt als Plätzchen backen, Ball spielen, vorlesen, ganz viel kuscheln, ganz viel präsent und nah sein. Ich habe gedacht, ich würde so ein Elternteil sein, das immer ganz viel Ruhe und Geborgenheit ins Leben meiner Kinder bringt. Und jetzt bin ich ganz oft die, die sagt, mach hinne, zieh deine Schuhe an, wo ist dein verdammter Turnbeutel? Und sehen das als so einen Gegenpol zu einer geborgenen Kindheit, zu diesem Bild, das sie sich mal ausgemalt hat und in das sie sich so ein bisschen auch verliebt hatten, ne, bevor sie sozusagen ein Kind hatten. Und dann ist für viele das auch schwer, davon Abschied zu nehmen. Und dann kommt natürlich auch immer die bange Frage, wenn ich mich davon verabschiede, ja, und akzeptiere, dass das in unserer Familie so nicht stattfindet, haben meine Kinder dann trotzdem eine geborgene Kindheit? Oder wachsen meine Kinder dann zu wenig geborgen auf?
Ich finde es wirklich spannend, weil ich dir so zuhörte und du hast immer wieder so Rückgriffe, auch vorhin schon, in die Vergangenheit des jeweiligen, also das ist Erinnerungen sein an, also ne, Erinnerungen an eine tatsächliche Kindheit oder Bilder einer harmonischen Kindheit, die man entweder selber hatte oder sie sich imaginiert hat durch, was weiß ich, ein Bilderbuch, das man vorgelesen bekam oder also so was du dann gerne den Bullerbü-Moment, glaube ich, nennst. Und für mich war das so ein, ach so schaust du auf Geborgenheit. Das fand ich erstmal total interessant, dass als, also dass dieser Beziehungsmoment, gekuschelt, Decke, Bilderbücher, Sofa, dass das Geborgenheit auf jeden Fall stark bedeutet. Das finde ich erstmal total interessant. Und während ich aber gerade überlegte, ob die Geborgenheit in meinen Bildern war, weniger in Bezug mit einem anderen Menschen, sondern mehr so mit, also bei mir war Geborgenheit so eher so, ja, auf jeden Fall Decke und oder Buch und oder Sofa, aber jetzt nicht unbedingt in der innigen Zweierbeziehung mit, also ist die Innigkeit im Sinne von Teil einer guten Kindheit auf jeden Fall, aber ist die Teil von Geborgenheit? Da hänge ich jetzt gerade so
du
ein bisschen.
Du fragst dich, ob man auch mit sich allein sich geborgen fühlen kann, ne?
Genau, also ob ein Kind sich geborgen fühlt, während ich die Spülmaschine ausräume im Nachbarzimmer.
Ja.
Weißt du?
Also ich glaube absolut, dass Geborgenheit auch ein Gefühl ist, das entsteht. Und da muss auch gar nicht eine andere Person physisch anwesend für sein. Und ich glaube, wir können uns auch in bestimmten Räumen geborgen fühlen, ne, wie du sagst. Und oft ist das, hat das was mit Kerzen und Decken und Einkuscheln zu tun. Und gleichzeitig ist das so, dass diese Urgeborgenheit, wenn man das so nennen will, also die ersten Erfahrungen mit Geborgenheit, die wir alle in unserem Leben machen, glaube ich schon, was damit zu tun haben, gehalten und nicht allein zu sein. Ne? Wenn man sich so vorstellt als Baby, ich komme sozusagen auf die Welt und alles ist groß und fremd, dann ist, glaube ich, dieses erste Gefühl von, da ist jemand, ich werde irgendwie festgehalten und ich bin nicht allein und da ist eine beruhigende Stimme und ein Herzschlag und da sind, ne, Arme, die mich halten. Ich glaube, dass das der Anfang ist von so einem Geborgenheitsgefühl. Und das ist, glaube ich, auch was, was gerade für Kinder unglaublich wichtig ist, um die Erfahrung zu machen, ne, diese Welt ist ein guter, sicherer Ort. Ob man das dann Urvertrauen nennt, ne, wie in der Psychologie teilweise, oder ob man das Geborgenheit nennt. Ich glaube, das ist sehr nah aneinander dran. Ich glaube, dass Geborgenheit letztlich auch ein Gefühl von emotionaler Sicherheit ist.
Ja, garantiert. Und da haben wir schon wieder eine Zwiebelschicht von Geborgenheit.
Ja.
Es ist also irgendwo zwischen Räumen, ersten Bindungs-, Beziehungs-, neuronalen, was auch immer, Erfahrungen und Gemütlichkeit oder auch einfach, ist schon so okay, wie du das machst. Irgendwo da in so einem Netz versteckt sich das.
Ja, ja. Und was ich eben spannend finde in diesem Zusammenhang mit der Geborgenheit ist, dass viele Menschen sich eben auch das wünschen für ihre Kinder und dass wir aber gerade in der deutschen Kultur oft dazu neigen, eben auch Geborgenheit, was ein sehr deutscher Begriff ist, den kann man gar nicht übersetzen in viele Sprachen, eben auch mit bestimmten Bildern zu erlagern. Also vielleicht ganz kurz zu der sprachlichen Ebene. Ich bin ja auch Linguistin und habe das mal erforscht. Geborgenheit ist einer dieser Begriffe, die tatsächlich als nahezu unübersetzbar gelten. Also es gibt in einigen Sprachen ja so Begriffe, die es eigentlich nur in der Sprache gibt. Und Geborgenheit ist so ein Begriff in der deutschen Sprache. Wenn du auf Englisch versuchst, Geborgenheit auszudrücken, dann landest du entweder bei Sicherheit oder bei Kuscheligkeit, ne? Aber du landest nicht bei diesem Begriff, der sozusagen inneres und äußeres Wohlbefinden durch emotionale Sicherheit und Kuscheligkeit oder sowas eben kombiniert, ne? Und ich habe da mal als junge Studentin mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Sprachen sozusagen versucht, jeweils Übersetzungen zu finden für diesen Begriff, um sozusagen zu schauen, wie nähern sich Menschen aus Polen, aus Russland, aus Arabien, so diesem Begriff an. Und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ich brauche einen ganzen Satz, um zu beschreiben, was Geborgenheit ist. Und im Deutschen ist es eben ein Wort. Und das finde ich total interessant, weil in anderen Kulturen muss es dieses Gefühl ja trotzdem geben. Aber es ist eben nicht so auf einen Begriff heruntergebrochen. Und gleichzeitig, ich sag's gleich dazu, wenn jetzt Menschen hier zuhören und sagen, ich komme aber aus dem Kulturkreis, da gibt's eine Entsprechung exakt für dieses Wort, dann schreibt uns bitte. Ich habe hier keinen Anspruch darauf, alle Sprachen der Welt zu kennen. Aber es war tatsächlich in meinem Studium so ein, so ein kleines Projekt, wo es eben darum ging, Wörter zu finden, die sehr spezifisch sind für die deutsche Sprache und die deutsche Kultur. Und da gehörte eben Geborgenheit dazu. Und wenn ich das noch kurz weiter ausführen kann, ist es eben so, dass, weil es so ein spezieller Begriff ist, wir dazu eben oft auch gewisse Bilder im Kopf haben und die haben eben nicht nur was mit dem Gefühl zu tun, sondern auch mit dem Drumherum. Mhm. Ich habe es vorhin schon mal so beschrieben mit Decken und Kerzen. Viele beschreiben ein geborgenes Zuhause in einer bestimmten Weise. Und was ich da eben oft erlebe, wenn ich mit Erwachsenen spreche, ist, dass manche richtig damit zu kämpfen haben, dass sie sagen, objektiv hatte ich eine geborgene Kindheit, aber es hat sich nicht geborgen angefühlt.
Okay, aber das ist ja eigentlich klar. Also, ne, je nach...
Ist die Frage. Ja? Also, aus meiner Sicht ist das ein Widerspruch in sich. Es kann nicht sein, eine Kindheit, die sich nicht geborgen angefühlt hat, war nicht geborgen. Völlig egal, wie viel Decken ich hatte sozusagen. Das ist meine Sicht darauf. Aber ich habe zum Beispiel mit mehreren Menschen gesprochen, die in so anthroposophischen Kontexten groß geworden sind, ne, oft auch in Waldorf-Kindergärten, Waldorf-Schulen waren, die sagten, Geborgenheit ist da ein ganz, ganz wichtiger Grundwert und wird auch sehr stark ausgedrückt über, ne, bestimmte Materialien, bestimmte Formen. So ist es geborgen, dass die Möbel aus Erlenholz sind und abgerundet sind und es gibt ganz viel Vorhänge und Naturfarben und Filz und so anschmiegsame Materialien und das soll sozusagen Geborgenheit vermitteln. Und es gibt dann halt relativ viele Leute, die sagen, ich hatte das schon alles, meine Kinder war voller Filz, also ne, und weichen Stoffen und Seide und so, aber es hat sich halt trotzdem nicht emotional sicher angefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, ich selbst sein zu können in diesen, ne, Kontexten teilweise. Und das finde ich so interessant, dass eben wir schon oft gesellschaftliches Gefühl haben, Geborgenheit hängt auch mit einem bestimmten Außen zusammen, mit bestimmten Materialien, mit bestimmten, ne, Dingen, ja, die wir mit Geborgenheit assoziieren. Aber ich bin wirklich eine große Verfechterin davon, dass Geborgenheit eben nichts mit all diesen Sachen zu tun hat und dass all diese Sachen es auch nicht sind, die Geborgenheit schenken, sondern dass es, ne, die Grunderfahrungen sind von emotionaler Sicherheit, von zwischenmenschlichen Beziehungen, wie wohl, wie sicher, wie gehalten, wie geliebt fühle ich mich als Mensch an einem Ort.
Ja, deswegen habe ich vorhin, glaube ich, so reagiert, weil also für mich wäre es auch so, dass ich denke, du kannst hier so viele Decken reinstapeln, wie du willst, oder jede Ecke dreimal abrunden. Das ist ja so wie ein unaufgeräumtes Zuhause total gemütlich sein kann und ein aufgeräumtes total steril.
Und umgekehrt. Es gibt
und
beides.
Umgekehrt, ja, genau. Ja. Ja, und also was ich mir am ehesten denken könnte, ist, dass man die Abwesenheit von Geborgenheit auf jeden Fall bemerkt.
Ja.
Aber ob man, und im besten Falle nimmt man sie so für taken granted, gerade so aus seiner, in der Erinnerung romantisierten Kindheit vielleicht. Aber sie jetzt sozusagen aktiv herzustellen, ich weiß gar nicht, ob das geht. Ja. Jetzt hier so in diesem Moment. Ja. Das ist ja das, was du, glaube ich, vorhin andeutetest, dass viele Eltern das gerne für ihre Kinder ihnen das ermöglichen wollen. Und damit steht ja die Frage drin, kann man Geborgenheit, ist es ein herstellbarer Zustand, ein zu erzeugendes Gefühl? Ja. Oder entsteht es so ein bisschen subkutan wie so ein gelegentliches Streicheln über die Wange?
Ja, ja, ja. Ich glaube tatsächlich, dass Geborgenheit entsteht und passiert, dass das nichts ist, was wir erzwingen können als Gefühl, aber dass Geborgenheit schon auch etwas ist, wofür wir etwas tun können als Erwachsene in einer Eltern-Kind-Beziehung, aber zum Beispiel auch in einer Paarbeziehung. Also für mich ist Geborgenheit jetzt nichts, was sich nur auf Eltern-Kind-Settings beschränkt, sondern wir können schon auch dazu beitragen, klar, dass sich Menschen
natürlich
geborgen fühlen. Ne? Also es gibt ein Lied von Bodo Wartke, den ich ja toll finde, diesen Liedermacher, und der beschreibt, das Lied heißt Bei dir heute Nacht, und der beschreibt, das hat er sicherlich auf Tour geschrieben, ich kann es voll verstehen, wie sehr er seine Partnerin vermisst, wenn er auf Tour ist, und dass er lieber bei ihr wäre heute Nacht, als bei in diesem Hotelzimmer, wo er jetzt ist. Und was er dann beschreibt in diesem Song, ich fasse das so ganz, ganz kurz zusammen, ist, er beschreibt in dem Lied im Sinne von, viele Menschen denken, was ich vermisse, ist irgendwie den Sex oder das Küssen oder irgendwas. Das ist gar nicht so sehr der Punkt, sondern was ich vermisse, ist die Geborgenheit. Ich vermisse es, in deinem Arm zu liegen oder du liegst in meinem, und wir sind einfach wunderbar geborgen und alles fühlt sich genau richtig an. Und da kommt der wunderschöne Satz drin vor, dein Kopf und meine Schulter sind ergonomisch perfekt aufeinander abgestimmt, als wären wir füreinander gemacht. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild von Geborgenheit, ne, in so einer Erwachsenenbeziehung. Und genau, das fand ich irgendwie so ein Ausdruck, der sonst eher selten in Liebesliedern von Erwachsenen sozusagen angesprochen wird. Dieses, ich fühle mich bei dir und mit dir geborgen. Es gibt halt auch nicht so viele gute Liebeslieder auf Deutsch. Und da kommt das aber eben vor. Und insofern, ich finde das ganz wichtig zu sagen, wir haben da schon was in der Hand. Wenn sich Menschen bei uns geborgen fühlen sollen, dann können wir für emotionale Sicherheit und Verfügbarkeit und eine gewisse Form von Intimität, und damit meine ich, ne, nicht unbedingt Sexualität, sondern wirklich Nähe im Sinne von, ich lass dich an mich ran und ich bin sozusagen emotional mit dir verbunden, genau, zulassen. Und gleichzeitig in Bezug auf unsere Kinder ist es, glaube ich, wichtig, dass wir Geborgenheit und Bindungssicherheit nicht voneinander trennen können, sondern dass Kinder, die sich sicher gebunden fühlen können an ihre Eltern, also die das Gefühl haben, ich bin richtig und gut, so wie ich bin, ich darf mich hier zeigen mit all meinen Emotionen, ne, ich muss keine Angst haben vor den Reaktionen meiner Eltern, wenn ich traurig, wütend, eifersüchtig, was auch immer bin, dass die eine emotionale Sicherheit erleben, die eben sich auch als Geborgenheit beschreiben lässt oder vielleicht die Voraussetzung dafür ist, dass sie sich auch geborgen fühlen können in ihrem Zuhause. Ergibt das Sinn für dich?
Ja. Also ganz kurzes, knappes Ja. Natürlich. Also dass wieder eine dieser Zwiebelschichten einfach ist, dass es es als Beziehungsqualität zwischen, wenn wir jetzt auf die Kinder schauen, zwischen Eltern und Kindern beschreibt, auf die man vertrauen kann und auf der man dann aufbauen kann.
Ja. Und was ich eben oft erlebe, wenn ich mit Eltern darüber spreche, dass sie Sorge haben, die Geborgenheit würde eine zu kleine Rolle spielen in ihrem Alltag mit ihren Kindern, ist, dass eben diese Geborgenheit oft so ein bisschen verkitscht dargestellt wird. Dass wenn ich dann die Leute eben frage, was stellen sie sich unter Geborgenheit vor, dann sagen viele, ja, so wie bei Janosch, Tiger und Bär zusammen auf dem großen Sofa, so. Und das ist total süß. Das ist halt so eine Kindheitserinnerung der 80er Jahre Kinder, so. Aber es ist trotzdem auch, ne, so ein bisschen ein sehr enges Bild. Und sehr viele Menschen haben mir berichtet, dass sie zum Beispiel das Gefühl haben, dass die Kindheit ihrer Kinder automatisch weniger geborgen ist, weil wir heute mehr Technik haben und mehr Bildschirme. Und die Vorstellung sozusagen, dass in eine geborgene Kindheit keine Tablets gehören dürfen und keine Fernseher, die ist sehr, sehr weit verbreitet. Ne? Also Kerzen, okay, Lagerfeuer, sehr geborgen. Miteinander Bob der Baumeister gucken, nicht geborgen. Und das,
null geborgen.
Ne, und dann ist so die Frage, woher kommt das? Und das hat aus meiner Sicht auch ganz viel mit diesem ganz typisch deutschen Kulturpessimismus zu tun. Ich habe vor kurzem irgendwo auf Instagram gelesen, dass jemand dann so schrieb, kein Kind erinnert sich an seine beste Stunde Fernsehen. So als Kindheitserinnerung, gibt deinem Kind echte Erinnerungen. Wo ich so dachte, ganz ehrlich, das stimmt nicht. Mm-hmm. Das stimmt wirklich nicht.
Das ist
nicht
falsch.
Also natürlich brauchen wir unterschiedliche, brauchen wir unterschiedliche Erfahrungen in unserer frühen Kindheit, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass ausschließlich Fernsehen blöd wäre. Aber wie viele coole Kindheitserinnerungen können damit zusammenhängen, irgendeinen tollen Film das erste Mal gesehen zu haben oder mit Menschen gemeinsam ferngesehen zu haben und emotional investiert gewesen zu sein. Also ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal den kleinen Lord gesehen habe mit meinen Eltern und wie geborgen ich mich da gefühlt habe und wie spannend das war und wie aufregend. Und also fuck that, so zu sagen, ja, niemand erinnert sich an seine beste Stunde Fernsehen. Das ist so dieses typische Eltern ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie nicht auf eine bestimmte Weise versuchen, ihren Kindern, ne, Geborgenheit zu schenken. Und ich glaube, wir müssen Geborgenheit rauslösen aus dieser Vergangenheitsverklärung. Ne? Echte Geborgenheit gibt es nur ohne Bildschirme und nur am offenen Kamin.
Weil wir ja alle mit offenen Kaminen auf... Ich musste so lachen, weil du es so cool auf den Punkt bringst. Ich finde auch diese Rückgriffe als auf früher, um ehrlich zu sein, haben für mich sehr wenig mit Geborgenheit zu tun. Und auf eine Art ist Geborgenheit ein sehr neutraler Begriff. Und deswegen kann er natürlich auch durch Fernsehmomente genauso entstehen wie durch alles andere. Also ich versuche immer noch mit meinem Zwiebelbild hantierend, also Frage, ist Geborgenheit vielleicht sowas, was als erstes verloren geht oder was man vermisst, wenn was passiert, also wenn Veränderung ist, wenn vielleicht sogar was Schlimmes passiert, also wenn sich ein Elternhaus auflöst. Ich versuche zu beschreiben, ob Geborgenheit was ist, was eine Kontinuität und eine Erinnerung an frühe Gefühle bedeutet, sodass wir deswegen die Abwesenheit von ihr so schmerzlich wahrnehmen.
Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, dass Geborgenheit nur sein kann, wo wir uns emotional sicher fühlen und dass du insofern recht hast, dass wenn sozusagen irgendwelche krassen Krisenmomente auftreten, die mir diese emotionale Sicherheit nehmen, dass dann auch erstmal die Geborgenheit weg ist. Gleichzeitig weiß ich auch, dass manche Familien gerade in Krisenmomenten eine ganz spezielle Form von Geborgenheit finden ineinander und im gemeinsamen Bewältigen einer Krise.
Das stimmt.
Also ich habe vor kurzem mich mit einer Bekannten unterhalten, deren Vater kürzlich verstorben ist. Und die hat zwei Geschwister und die drei erwachsenen Kinder leben eigentlich sehr weit voneinander entfernt und haben auch gar nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun. Aber als dann dieser Vater im Sterben lag, kamen sozusagen diese drei Geschwister alle zusammen. Also es war so ein bisschen absehbar und saßen da gemeinsam und haben quasi diesen Sterbeprozess begleitet. Und das war natürlich eine extreme Krisensituation, sehr traurig, sehr belastend. Und gleichzeitig, sagte diese Bekannte von mir, hatte das auch was unglaublich Geborgenes und Berührendes und Verbindendes. Auf einmal wieder diese drei Kinder und der Vater ganz konzentriert, vereint in einem Raum, ganz viel Ruhe zum Reden und einfach dieses Gefühl von, das ist jetzt ein schwerer Moment, aber wir teilen den gemeinsam und wir geben uns gegenseitig Sicherheit in diesem Übergangsprozess. Und sie hat als sie davon erzählt hat, das fällt mir jetzt erst auf, tatsächlich auch den Begriff Geborgenheit verwendet. Also sie sagte, wir waren da so ganz geborgen miteinander. Und das ist vielleicht ein Aspekt, den wir manchmal vielleicht zu wenig auf dem Schirm haben, wenn wir über Geborgenheit reden, dass das nicht immer nur mit schönen oder leichten Momenten zu tun hat, sondern Geborgenheit kann auch bedeuten, in einem richtig schweren Moment kann ich mich trotzdem verankern in einem Gefühl von Sicherheit, das mit Menschen, mit Erfahrungen, mit biografischen Prägungen zu tun hat.
Ja, stimmt. Eigentlich voll cool, dass dieses, wenn du Glück hast, ist es so eine Art Sicherheitsgurt im entscheidenden Moment. Eins der Dinge, das dich trägt, das dich vielleicht Hoffnung schöpfen lässt, wo sonst gerade nicht so viele ist. Das ist ein sehr starkes Bild, das du da erzählt hast von deiner Bekannten oder Freundin. Ja. Das ist es jetzt hier. So, da sind wir jetzt in einem. Ja.
Ja. Und es ist erstaunlich, wenn wir mit unseren Kindern, wenn die schon ein bisschen älter sind, manchmal ins Gespräch kommen, was für sie so besondere Momente sind und was nicht, wie unterschiedlich man das eben auch empfinden kann. Ne? Wir hatten schon mal in der Weihnachtsfolge so ein bisschen drüber gesprochen, dass für mich diese ganzen Adventsrituale so viel Geborgenheit und Sicherheit bedeuten. Ja, ja. Und jetzt haben wir ja wieder dieses Setting, dass ich mit den Kindern um den Adventskranz sitze und ich muss dann immer Fotos machen und das verewigen, dass wir das tatsächlich jetzt gerade mal schaffen. Und das ist für mich so ganz wichtig und ich habe das Gefühl, für die Kinder ist das okay, aber es fühlt sich nicht an, als würde das für sie jetzt so eine total bedeutsame Erinnerung werden. Und gleichzeitig ist es zum Beispiel so, dass unsere Kinder ganz warmherzig manchmal von Momenten sprechen, die ich schon fast vergessen habe und irgendwie sagen, oh, wie du mich früher immer zum Ballett gefahren hast und wir hatten diese 5 Minuten miteinander im Auto und haben uns unterhalten, das war so schön, wo ich so denke, das war einfach ein Weg. Also das habe ich abgespeichert unter gar nicht so unter Quality Time, wie man das oft nennt, sondern wirklich eher unter einem relativ pragmatischen, ich muss halt meine Alltagslogistik bewältigen. Mhm. Und das ist dann so lustig, wenn dann im Nachhinein so kommt, das war immer der schönste Moment der Woche, so diese Autofahrt miteinander. Ne? So, also, und ich glaube, dass Kinder eine Sehnsucht nach Geborgenheit haben und dass die sich diese Geborgenheit auch suchen in unserem Alltag. Und natürlich gibt es sozusagen Störfaktoren, ja, wenn ein Zuhause sehr spannungs- und konfliktgeladen ist, wenn viel geschrien wird, wenn viel Unsicherheit besteht, wie sind meine Eltern drauf, werden sie mich freundlich empfangen oder werden sie abwesend, feindselig, wütend sein, so, dann gibt das natürlich keine Basis, um sich geborgen zu fühlen, weil dann die Sicherheit fehlt. Aber ich glaube, wenn so eine Basis von Sicherheit da ist, dann können sich Kinder so ihre Momente, ne, die ihr Geborgenheitsgefühl nähren, auch so suchen. Und das können wir, glaube ich, auch auf die Kompetenzen unserer Kinder vertrauen, dass wir ihnen nicht Geborgenheit so servieren müssen, wie so einen besonderen Nachtisch, so hier, für dich, damit deine Kindheit besonders schön wird, sondern dass wir halt auch darauf vertrauen können, dass unsere Kinder sich oft einfach ja emotional wärmen an Dingen, die für sie gerade schön und wichtig sind, selbst wenn uns das gar nicht so auffällt. Weißt du, was ich meine?
Definitiv ja. Also Stichwort Spülmaschine. Also ich denke auch manchmal, weil ich so darüber nachdenke, woran erinnere ich mich jetzt eigentlich, wenn ich an meine Kindheit denke, wenn diese 5 Bilder, die so hochblitzen, man denkt so, ob meine Eltern überhaupt ahnten in dem Moment, dass sie da einen Moment schafften, also kreierten, ob aktiv oder passiv, und B, ob sie sich auch daran erinnern würden. Ich glaube, darauf zu vertrauen, dass das nebenher passiert, ist, glaube ich, die bessere Taktik, als zu sagen, Donnerstagnachmittag ist jetzt Geborgenheitszeit und da gebe ich mir jetzt extra viel Mühe. Weißt du, also ich struggle manchmal auch mit diesem Quality-Time-Begriff. So, also das Letzte, was ich jetzt gerade zumindest brauchen kann, ist es sozusagen so auf meiner inneren To-Do-Load-List jetzt hier auf der Schulter, heute Nachmittag mal ein bisschen mehr Geborgenheit in diesen Alltag zu packen.
Und manchmal entsteht Geborgenheit echt in den ungeplantesten Momenten. Also eine dieser Kindheitserinnerungen, von denen du gerade so sprachst, wo man so denkt, niemand hätte wahrscheinlich erwartet, dass die sich so fest bei mir einbrennt, fällt mir gerade ein. Da war ich unterwegs mit einer guten Schulfreundin von mir und deren Mutter im Auto. Und irgendwie war es so, dass wir und diese befreundete Familie was zusammen unternommen hatten und dann hatten meine Eltern sich praktisch verabschiedet und ich sollte, glaube ich, noch bei der Freundin dann zu Besuch sein und meine Mutter hatte uns, und das ist wichtig, noch einen Pflaumenkuchen mitgegeben. Also, wenn ihr da zu Hause seid, könnt ihr den essen. Also der Pflaumenkuchen und wir Kinder und die Mutter waren im Auto. Und dann sind wir gefahren und dann kamen wir in so einen super krassen Starkregen mit Hagel. Und die Hagelkörner waren so groß, also die waren wirklich so faustgroß, dass man wirklich Sorge hatte, die schlagen jetzt in die Autoscheibe ein. Also das hatte so was richtig Weltuntergangsmäßiges, dieses Wetter. Und die Mutter meiner Freundin wurde dann echt auch ein bisschen panisch, hat gleichzeitig versucht, uns Kinder zu beruhigen und hat dann gesagt, ich muss jetzt einfach ins nächste Parkhaus fahren und warten unter, ne, weil wir uns quasi unterstellen, bis das vorbei ist. Ich traue mich nicht, in diesem Wetter nach Hause zu fahren. Und dann fuhr sie in ein Parkhaus und dann standen wir in diesem Parkhaus und das war so ein offenes, also wo du trotzdem rausgucken kannst. Und um uns herum ging gefühlt die Welt unter und wir waren aber dann ja geschützt. Und irgendwann sagte sie so, ach, wir haben ja noch diesen Kuchen. Wenn wir jetzt hier ohnehin sitzen,
das ist ja super.
Machen
ja,
wir ein Picknick.
Machen wir es uns schön.
Und dann saßen wir zu dritt in diesem Auto und haben uns diesen Zwetschgenkuchen geteilt, den meine Mutter gebacken hatte. Und auf einmal fühlte sich das total geborgen und schön und sicher an. Und dieses ganze Hagel drumherum, das war nur noch so Hintergrundkulisse. Und es hat in gewisser Weise diesen Gemütlichkeitseffekt noch verstärkt. Ne? Zu sagen, draußen ist es total eklig, aber wir sitzen hier im Trockenen, im Warmen und wir haben Kuchen. Ja, und das ist für mich so ein Beispiel von Geborgenheit kann in den ungeplantesten Situationen entstehen. Und ich bin mir sicher, wenn das Wetter an dem Tag gut gewesen wäre und wir wären einfach nach Hause gefahren und hätten ganz normal am Tisch den Kuchen gegessen, würde ich mich an den nicht mehr erinnern. Aber so kann ich immer noch abrufen, wie schön das war. Und ich war da auch noch relativ jung. Und selbst, dass dieser Kuchen sozusagen von meiner Mama kam, auch wenn meine Mama da nicht da war, war so dieses Gefühl von, ne, die Geborgenheit von zu Hause kommt quasi in Form dieses Kuchens jetzt mit in diese Situation und nimmt mir die Angst. Und ja, so funktioniert das menschliche Gehirn manchmal, ne? Dass wir nur so einen Anker wieder brauchen, um uns wieder in unserer emotionalen Sicherheit zu verhaften, sozusagen.
Ja, ja, ja. Super Geschichte. Worüber ich jetzt noch nachdenke, ist, ob die Geborgenheit, also dieser Hotelzimmer-Song, von dem du vorhin erzählt hast, bis jetzt hatten wir es ja viel so von, das entsteht gemeinsam oder in der Erinnerung aus gemeinsam mit anderen Menschen. Aber kann ich das in mir selber eigentlich auch hervorrufen? Mm. Oder kann ich mit mir selber mich geborgen fühlen?
Ja, ja.
Weil es ja eigentlich sehr Schönes wäre, es mit sich selbst gut zu haben. Entweder weil schlicht niemand anderer around ist oder weil man eben in diesem vermaledeiten Hotelzimmer mal steckt und da fühlte ich gerade so hin, wie geht eigentlich Geborgenheit alleine?
Ja. Ja, ich glaube, dass das geht und ich glaube, dass das viel mit Selbstfürsorge zu tun hat und damit die eigenen Bedürfnisse zu kennen und spüren zu können und sich erfüllen zu können. Und das ist ja ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Jahren ganz intensiv befasst habe, auch einerseits beruflich, weil so viele Eltern, die zu meinen Vorträgen kommen oder die mir auf Instagram folgen oder so, so erschöpft sind und immer wieder fragen, wie kann ich mit mir selbst auch besser klarkommen und nicht die ganze Zeit nur so unter Anspannung stehen. Und ich habe schon für mich selbst auch gemerkt, dass dieser Akt zu sagen, ich mach's mir selbst geborgen, im Sinne von, ich wenn ich spüre, dass mir kalt ist, dann pushe ich nicht durch, sondern hole ich mir einen warmen Pulli oder eine Strickjacke oder eine Decke, ne? Und ich koche mir einen Tee und ich mache mir das nett in irgendeiner Form. Und zwar nicht auf so eine performative Weise, ne? Im Sinne von, ich muss jetzt noch eine Kerze anzünden, sieht besser aus auf Instagram, sondern ich spüre wirklich hin, ne, was brauche ich jetzt? Und das kann mir Geborgenheit geben. Da habe ich viel dazugelernt in den letzten Jahren und auch tatsächlich ein paar Glaubenssätze überwinden müssen. Ne? Also ich sage ja so oft diesen Satz, Selbstfürsorge ist moralisch neutral. Und ich finde, der passt in diesem Kontext auch ganz gut, weil das, was sich für uns geborgen anfühlt, ist eben vielleicht nicht das, was jemand anderes von außen betrachten würde als, das ist der Inbegriff von Geborgenheit. Ne? Vielleicht ist es für mich der Inbegriff von Geborgenheit, irgendeine seltsame Dating-Show auf Netflix zu gucken, weißt du? Und wo jemand anderes sagen würde, also, was ist das denn? Und das hat doch nichts mit Geborgenheit zu tun, strick doch lieber eine Socke, so. Und für mich ist das aber vielleicht total geborgen, dieses Gefühl zu sagen, ich gönne mir das jetzt und ich tue mir jetzt gut und ich gebe mir die Erlaubnis, das jetzt zu tun und zu genießen und mach's mir da schön dabei.
Ja. Für mich ist es nicht ganz einfach zu sagen, ich mach's mir jetzt schön. in der Unruhe sich aktiv Geborgenheit zu verordnen. Ne? Das ist ja was Erwachsene können, dass man das eben tut und sagt, so, jetzt bringe ich mich wieder in einen Zustand der Geborgenheit. Das ist ja nicht immer ganz leicht. Also mir fällt es nicht immer leicht, dass ich, wenn ich merke, ich fühle mich nicht geborgen mit mir alleine, um zu switchen und zu sagen, so, was machen wir jetzt? Aber ich glaube, das ist, wenn ich dich richtig verstehe, genau das, was du sagst, finde dann das, was dir hilft, um in diesen Zustand zu finden.
Und manchmal ist das schwer, gerade wenn wir in einer inneren Anspannung sind und je nachdem, wie wir so ticken als Personen einfach auch, brauchen wir manchmal auch ein Gegenüber, um sozusagen erstmal runterzufahren und in diesen Zustand zu kommen, dass wir dann auch gut mit uns allein sein können. Also es gibt Menschen, die können das sehr gut und die haben da sofort Zugang dazu, aber es ist auch nicht irgendwie falsch zu merken, ich komme gerade mit diesem ganz Alleinsein nicht so gut klar, ich muss jetzt mal jemand anrufen, anschreiben, mit jemandem in Verbindung gehen und darüber für mich diese emotionale Sicherheit finden. Manchmal wird das, finde ich, in unserer so ein bisschen hyperindividualisierten Gesellschaft so dargestellt, als wäre das eine Form von Schwäche, es nicht mit sich selbst allein aushalten zu können. Mhm. Und ich halte das für ein zutiefst menschliches Bedürfnis, manchmal zu spüren, ich brauche jetzt jemanden. Ich brauche Geborgenheit bei einer anderen Person.
Und schön gesagt, also dass das gar kein Makel ist, ne? Sondern einfach ein menschliches Bedürfnis und auch dieses dadurch moralisch neutral ist. Ja.
Und ich merke schon, ich glaube, das ist, vielleicht gibt es da auch nicht die eine Definition, aber wenn ich jetzt so für mich versuche zu schauen als erwachsene Person, was sind Momente, in denen ich mich besonders geborgen gefühlt habe, so in den letzten Monaten oder Jahren oder so, dann fallen mir tatsächlich auch eher Momente ein, in denen ich nicht alleine war. Und das heißt nicht, dass es mir schlecht ging in Momenten, wo ich mit mir alleine war oder wo ich was geguckt habe oder wo ich was gelesen habe oder so. Das liebe ich alles sehr. Aber so dieses richtig intensive Gefühl von, ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und mein Herz ist voll und ich fühle mich so geborgen, so, ja. Das ist wirklich auch oft entstanden im Zusammensein mit anderen Menschen, wenn man mit Freundinnen, mit Freunden Zeit verbringt und sagt, das ist jetzt so ein richtig gelungener Abend, das ist ein richtig schöner Tag. Dieses Gefühl, man sitzt so zu 10 oder zu 12 um den Tisch und lässt sich eine Mahlzeit schmecken und es fühlt sich leicht an und man hat das Gefühl, man muss sich nicht verstellen oder so, sondern man kann einfach sein und es ist schön, man kann sich zurücklehnen und sagen, so ist es jetzt gerade gut. So, das gibt mir als Erwachsene, glaube ich, das größte Geborgenheitsgefühl.
Ja, da sind so ein paar Glaubenssätze wahrscheinlich dann auch noch drin. So, also wenn ich sage, ich sitze mit mir alleine da und gucke einfach nur den ganzen Tag meine Lieblingsserie, würde mir jetzt schwerfallen. Mir wird es leichter fallen zu sagen, ach, hier geht's allen so gut, mir geht's auch gut. Das ist noch akzeptierter auf eine Art Weise, bei mir anscheinend. Ja. Kann ich ja mal selber drüber nachdenken. Ja.
Ja, und es ist schön zu hören, dass manche Leute eben uns ja auch, ne, geschrieben haben, das fand ich wirklich berührend, dass sie gesagt haben, uns zuzuhören gibt ihnen ein Gefühl teilweise von Geborgenheit, von Zugehörigkeit, von nicht allein zu sein. Deswegen finde ich immer dieses Verteufeln von modernen Technologien, weil die angeblich so wenig Geborgenheit schaffen würden, so widersinnig, weil ich denke, ganz viel Geborgenheit kann doch auch entstehen, genau darüber, dass man heute, ne, über Podcasts, über Videotelefonate, über irgendwelche Blogs von Menschen, die vielleicht eine ähnliche Lebenssituation haben wie man selbst oder eine ganz andere, mit Menschen in Resonanz gehen kann, mit Menschen in Verbindung gehen kann. Ich glaube wirklich, meine Essenz so unseres Gesprächs wäre, dass Geborgenheit etwas ganz Besonderes und Individuelles und Kostbares ist, aber dass wir es so ein bisschen entstauben müssen und aufpassen müssen, dass wir es nicht verkitschen und verklären und dadurch zu einem Stressfaktor in unserem Leben machen. Geborgenheit passiert, Geborgenheit darf sich leicht und schön anfühlen und es gibt keinen Moment, der sozusagen nicht gut genug ist, um ein geborgener Moment zu sein. Wenn wir fühlen, das macht mich glücklich, das macht mir das Gefühl, dass ich mich gerade sicher fühle, dass ich mich wohlfühle, dann bin ich geborgen. Ob das im Kino ist oder im Flugzeug oder beim Arbeiten oder was auch immer, ne? Also ich muss gerade so dran denken, wie ich Bindung ohne Burnout geschrieben habe, wie ich dann wirklich mich so zurückgezogen habe von meiner Familie in der Schlussphase des Schreibens und ich habe mich so eingemummelt bei uns im Gästezimmer und habe mich in so eine Decke gewickelt und habe einfach alle paar Stunden Tee gebracht bekommen von meinen Familienmitgliedern und geschrieben, 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 geschrieben. Super. Und es hat sich total geborgen angefühlt, die sorgen für mich, aber die lassen mich jetzt auch in Ruhe, damit ich meine Sachen machen kann. Mhm. Und das ist was, du hast vorhin gefragt, kann sich ein Kind geborgen fühlen, wenn ich nebenan in der Küche die Spülmaschine ausräume? Ich glaube absolut. Also ich glaube, ganz viele Menschen haben diese Kindheitserinnerung, man ist in seinem Zimmer als Kind und spielt irgendwas und ist mit sich, aber man hört so im Hintergrund ein bisschen Geklapper, ne? Es ist jemand da und man nimmt so wahr, da sind so andere um mich herum und ich könnte jederzeit hingehen, und aber ich muss auch nicht, weil ich bin hier gerade ganz zufrieden mit mir selbst. Und das ist für mich auch so ein Inbegriff von Geborgenheit, dieses Gefühl, Menschen sind da, ich muss jetzt gar nichts mit denen tun, die sind einfach und das tut mir gut.
War mir auch gegenüber unseren Kindern wichtig, diesen Zustand herzustellen, weil dieses dauernde Bespielen ich auch schwierig und anstrengend finde, oder ich auch manchmal die Kraft nicht dazu habe, aber dieses, hey, ich bin da, ich mache dieses, wir haben so eine akustische oder auch eine räumliche, was auch immer, ist ja wurscht, wir haben eine Verbindung, ist da zwischen uns, du kannst immer kommen, ich kann immer kommen, aber das bedeutet für mich trotzdem nicht einen Tu-Zwang, jetzt ganz aktiv mit dem Kind eine Sache zu unternehmen. Weißt du, wie ich meine?
Ja. So. Ja. Also mein Gefühl ist tatsächlich auch, dass Unternehmungen auch was total Schönes und Wertvolles sind, natürlich im Familienalltag, aber dass die tatsächlich weniger auf das Thema Geborgenheit einzahlen als auf andere Faktoren, die eben auch wertvoll sind. Ne? Also für Kinder ist es ja wichtig, dass die auch manchmal ein Abenteuer erleben und mal aus ihrer vertrauten Alltagsroutine rauskommen und was Neues und neue Impulse zu bekommen und so weiter. Und all das ist natürlich auch bindungsstärkend, aber Geborgenheit ist für mich eher in alltäglichen, kleinen, unaufregenden Momenten zu finden und eben auch ganz kostbar. Und das ist zum Beispiel was mir auch manche Menschen erzählen, die so in unserem Alter sind, die mit getrennten Eltern aufgewachsen sind. Und früher war das ja sehr, sehr üblich, dass dann viele Kinder so diese klassischen Wochenendväter hatten, ne? Ja. Also so die Mutter bestreitet den Alltag und die Papas holen dann die Kinder alle 2 Wochen und machen dann irrsinniges Programm. Und da gibt es tatsächlich mehrere Menschen, die ich kenne, die sagen, ich habe sozusagen mit meinem Papa nur so krasse Erinnerungen an Spaßbad, Freizeitpark, Indoorspielplatz, alles Mögliche, aber ganz wenig von dieser Alltagsgeborgenheit erlebt, weil es eben nie die Situation gab, ich bin einfach da, er räumt die Spülmaschine ein, ich spiele nebenbei mit meinen Autos oder lese ein Buch oder so. Und dann sagen ganz viele, und mit meiner Mutter hatte ich viel mehr Alltag und ich fühle mich ihr so viel näher und verbundener, weil wir halt miteinander diese kleinen Momente geteilt haben und nicht nur so diese Abenteuer, Spaß, Aufregungsmomente. Und das heißt nicht, ne, dass das eine besser ist als das andere. Und ich glaube wirklich, Kindheit bedeutet einfach auch ein Mix unterschiedlicher Erfahrungen. Aber wir dürfen uns, glaube ich, daran erinnern, alle, dass wir als Eltern, die unseren Kindern eine gute Kindheit schenken wollen, wenn man diesen Begriff so verwenden will, gar nicht so sehr dabei immer auf so viel Programm setzen müssen und so viel Aufregendes, sondern dass ein sehr routinierter, sehr profaner Alltag, bei dem wir aber gut miteinander sind, friedlich miteinander umgehen, eine warmherzige Ausstrahlung haben, immer mal rufen oder gucken oder mal um die Ecke winken so und dann wieder uns unseren eigenen Dingen zuwenden, dass das total Geborgenheit schenkend ist.
Cool, jetzt habe ich viel zum Nachdenken. Vielen Dank.
Danke dir.
Okay, Nora, und ein bisschen erinnert mich das Thema ja auch übrigens an die Sponsorin unserer heutigen Folge. Und ich denke, wir sollten jetzt mal kurz über Patricia Hoffmann sprechen.
Auf jeden Fall, ja. Patricia ist eine ganz tolle Fotografin, die unter anderem dokumentarische Familienfotografie und auch Wochenbettfotografie anbietet. Sie ist auch Hochzeitsfotografin, aber ihr Fokus liegt eben ganz stark darauf, so ungestellte, authentische Aufnahmen zu machen in Familien, bei denen niemand das Gefühl hat, sozusagen, ne, wir müssen uns jetzt alle aufrüschen und in die Kamera gucken und dann ist da eher der Stress dann auch oft für die Kinder dabei, sondern im Gegenteil, da kommt eine freundliche und achtsame Person und hält den Alltag mit den Kindern so fest, wie er ist. Und niemand muss sich verstellen, niemand muss sich zusammenreißen für diesen Moment, damit das perfekte Bild entsteht, sondern das Wunderschöne an Patricias Bildern ist so eine ästhetische Authentizität und Unperfektheit, mhm. dass eben der Alltag festgehalten wird und die Familien festgehalten werden, wie sie wirklich sind. Momente von Verbindung, Momente von Geborgenheit. Und da muss dann auch nicht jeder in die Kamera gucken, damit spürbar wird, dass diese Familie auf diesem Bild echt ist. Weißt du, was ich meine?
Total. Ich finde einfach den Ansatz voll gut, nochmal drüber nachzudenken, wie wir Bilder machen oder wie wir von uns Bildern machen lassen. Also wir haben es mit einer echten Fotografin zu tun, die ihr für euch buchen könnt. Allerdings, ich glaube nicht überall, denn Patricia ist eher in Norddeutschland unterwegs. Also sie schrieb, der große Umkreis in Norddeutschland, Hamburg, Lüneburg, Bremen, Lüneburger Heide, für Hochzeiten darüber hinaus.
Ja, wunderbar. Sie hat auch einen ganz tollen Instagram-Kanal. Auf Instagram findet ihr sie unter patricia.hoffmann.fotografie. Da verlinkt sie auch immer wieder auf ihren Blog, wo sie wunderbare Beiträge dazu geschrieben hat, als Mutter und Fotografin zum Beispiel, was wir tun können, wenn Kinder sich nicht fotografieren lassen wollen und was da auch dahinter steckt an kindlichen Bedürfnissen. Und sie befasst sich auch sehr intensiv mit diesem Thema der mütterlichen Unsichtbarkeit auf vielen Familienfotos.
Und Patricia gibt einen Rabatt von 50 Euro, wenn ihr sie innerhalb der nächsten 8 Wochen kontaktiert. Und zwar für sowohl Wochenbett als auch Familienreportagen. Und ihr müsstet einfach schlicht auf irgendeine Weise darauf hinweisen, dass ihr über den Alleranfang-Podcast zu ihr gefunden habt. An dieser Stelle, Nora, bevor wir ins Postfach kommen, ist ja der Technikteil. Wusstest du, dass es die vorletzte Folge war vor unserer Weihnachtspause?
Schon. Unglaublich, Weihnachten kommt immer so plötzlich.
Weihnachten kommt immer so plötzlich, genau. Wir werden nämlich am 23.12. bereits aussetzen. Genau, da gibt es einfach Dringenderes zu tun, als Podcasts zu hören und beziehungsweise vorher aufzunehmen. Und wir kommen wieder am 13. Januar. Also dies ist die vorletzte Folge vor der Weihnachtspause, ehe wir am 13. Januar dann wiederkommen.
Genau, bleibt uns treu. So.
Dann können wir ja sehr gerne wieder in unser Postfach gucken. Da hat sich ja wirklich viel getan nach unserer Folge zu den Großeltern.
Ja, wir haben noch zu keiner Folge so viel Post bekommen wie zu dieser. Das hat unglaublich viele Menschen von euch sehr bewegt. Wir haben so berührende Geschichten zugesandt bekommen. Vielen Dank dafür. Ich möchte eine ganz kurze Nachricht vorlesen, die eine Mutter uns geschrieben hat, die einfach ganz direkt auch den Impact zeigt, den dann so Impuls aus dem Podcast haben kann. Sie schreibt, vielen, vielen Dank für die Folge. Ich liebe euren Podcast. Mich hat es motiviert, mit meinen Eltern zu sprechen, ob sie denn wirklich Heiligabend zu uns kommen möchten. Und siehe da, ihnen war es lieber zu Hause zu bleiben und uns erst am nächsten Tag zu sehen. So werden wir das erste Mal als kleine Familie Heiligabend verbringen. Ich freue mich drauf.
Ja, es hilft leider nichts. Man muss, also genau, es hilft leider nichts, außer drüber zu sprechen.
Ja.
Wir haben so viele und so schöne und ausführliche Nachrichten bekommen. Manche beschreiben auch wirklich eine sehr komplizierte und stressige und auch gemeine Situationen rund um diese Feiertage.
Wo eben dann auch einfach nur drüber reden allein nicht hilft, ne? Weil es auch Menschen gibt, mit denen man nicht vertrauensvoll sprechen kann, leider.
Genau. Oder wo man zwar spricht, aber dafür nur Watschen bekommt.
Ja.
Und deswegen, jemand schrieb uns dann, Abgrenzung ist wichtig. Es darf wehtun, es gibt damit Höhen und Tiefen. Aber ich kann sagen, es tut unheimlich gut. Das so als kleiner Mutzuruf an alle, die dann noch ihre Form finden. Und jede Form hat auch was Gutes. Also auf jeden Fall. Und dann gab es noch eine etwas spezifischere Frage an dich, Nora. Nora, du erwähntest, dass du wegen deiner Kinder mit Neurodivergenz die Abläufe und Rituale so anpasst, dass sie sich nicht falsch fühlen. Kurze Frage, wie gestaltest du denn die Abläufe für neurodivergente Familien um?
Also Neurodivergenz ist ja ein riesiges Spektrum, ne? Wir hatten ja die Folge gemacht, Frau Gefühlstark und die Neurodivergenz, könnt ihr gerne nochmal reinhören, da erkläre ich das ganz genau. Das ist wirklich ein riesiger Begriff, unter dem so unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen zusammengefasst sind, dass man da gar keine ganz allgemeinen Tipps geben kann, weil jede neurodivergente Person anders ist und andere Bedürfnisse hat, genau wie neurotypische Menschen auch. Aber wofür ich plädiere und was wir eben selbst auch in unserem Alltag schon immer gemacht haben, ist, das individuelle Kind anzuschauen und zu gucken, was hilft diesem Kind. Und wenn ich ein Kind habe, das sehr, sehr leicht überreizt zum Beispiel, dann achte ich drauf, dass ich den Weihnachtstag reizärmer gestalte. Und wenn ich so ein Kind habe, das zum Beispiel sich mit Überraschungen sehr schwer tut, das ist teilweise zum Beispiel bei Kindern im Autismus-Spektrum ein großes Thema, dass die eine gewisse Berechenbarkeit brauchen, dass sie das nicht mögen, wenn sie nicht wissen, was als nächstes kommt, dann kann es total hilfreich sein, zu sagen, willst du vorher wissen, was du zu Weihnachten bekommst? Sollen wir die Geschenke schon mal erzählen? Ja? Und da haben viele Eltern so eine innere Barriere im Kopf. Das darf man doch nicht machen. Ja? Aber ich erlebe das regelmäßig, dass Eltern mir schreiben, wir haben ein 5-jähriges Kind, das bricht jedes Jahr Weihnachten zusammen, weil es einfach nicht mit der Überraschung umgehen kann, ist es sehr verboten, diesem Kind am 22. schon zu sagen, was es bekommt. Wo ich so denke, nein, von wem denn? Also ihr macht euch doch alle das Leben leichter. Ich habe einem unserer Kinder in einem Jahr alle Geburtstagsgeschenke vorm Verpacken gezeigt und dann eingepackt, weil das für dieses Kind wichtig war, zu wissen, was es kriegt. Und die Geburtstagsfreude war dadurch nicht gemindert, sondern es war im Gegenteil ein ganz großer Stress von ihm genommen. Und irgendwann in der Entwicklung gab es dann den Punkt, wo dieses Kind sagte, jetzt möchte ich mich auch mal überraschen lassen. Ne? Also da ist ja auch ganz viel Entwicklung drin. Und das ist eben auch bei Weihnachten so. Ich würde darauf achten, dass jedes Kind ein Essen hat, das ihm vertraut ist und das es mag und dass es nicht irgendwas essen muss, in Anführungszeichen, was sich fremd oder stressig anfühlt. Dass auch einige Rituale, sag ich mal, sehr normal bleiben, dass sich die Tagesstruktur sich komplett ändert, nur weil Weihnachten ist. Für viele neurodivergente Kinder ist es auch nicht cool, wenn so sämtliche Regeln außer Kraft gesetzt sind, weil Weihnachten ist, sondern wenn man bestimmte Regeln in der Familie hat, die einem Kind Halt geben, dass man die vielleicht in modifizierter Form, aber trotzdem auch aufrecht erhält. Und auch solche Themen wie, wann gibt's Bescherung, wie strukturieren wir unseren Tag, da lohnt es sich einfach offen zu sein. Manche Familien finden das total schön, dieses gemeinsame Warten auf den Heiligen Abend. Für manche Kinder ist das besser, das so auf diese amerikanische Weise zu machen. Am ersten Weihnachtstag gibt's morgens Geschenke gleich direkt nach dem Aufstehen. So, ne? Muss keiner warten bis zum Abend. Und gerade solche Themen wie zum Beispiel Gottesdienstbesuch, ne, muss man wirklich individuell schauen, ist das für jedes Kind machbar und freudig oder muss man sich da vielleicht aufteilen und schauen, dass sozusagen eine Fraktion in die Kirche geht und eine Fraktion schon was anderes vorbereitet oder noch einen Spaziergang macht oder nochmal auf den Spielplatz geht. So. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich glaube, es ist einfach das Wichtigste, an den Kindern dran zu bleiben, gerade auch mit den älteren Kindern auch ins Gespräch zu gehen. Was brauchst du? Was tut dir gut? Was war vielleicht auch in den vergangenen Jahren schwierig für dich? Und wenn Kinder sowas äußern können, dann sich eben auch wirklich zu den Anwälten und Anwältinnen dieser Kinder zu machen und da nicht das Gefühl zu haben, sich so einem gesellschaftlichen, kulturellen oder familiären Druck beugen zu müssen, dass bestimmte Dinge schon immer so waren und dass man die nicht ändern kann, nur weil ein Kind Angst hat.
Ja, es gibt einfach keine Normen, auch nicht an Weihnachten.
Genau.
Und lieber mal was anpassen, was weglassen oder umschmeißen. Das fand ich jetzt echt super mit dem vorher zeigen, dann einpacken. Cool, dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, also wie gesagt, das Postfach quillt über. Wir kommen immer noch Nachrichten und Dankeschön. Wir haben sie alle gelesen und sie bewegen uns auch. Und an dieser Stelle deswegen ein Danke an euch alle da draußen, die uns geschrieben habt. Und ich würde sagen, das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal.
Ja, schreibt uns gerne eure Rückmeldungen an podcast@nora-imlau.de. Und habt eine schöne Restweihnachtszeit und denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.